Voice Radio External Service.
2 Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Winsor. Hallo und herzlich willkommen. Polens Regierungschef Tusk wirbt in Tokio um japanische Investoren für den polnischen Energiesektor. Warschau verlangt von Budapest Klarheit zum Status zweier geflohener Ex-Peace-Minister und plant Russland Vergeltungsangriffe gegen die baltischen Staaten? Mehr zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem:
Moskau hat Ungarn verloren und die Aufgabe Ungarns in den letzten Jahren war, Europa von innen zu spalten.
Nach dem Machtwechsel in Budapest sprechen wir mit Cornelius Ochmann, dem Leiter der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, über die Folgen der ungarischen Parlamentswahl für Europa, die Ukraine und die deutsch-polnischen Beziehungen. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: Tusk wirbt in Japan für Investitionen und eine engere strategische Partnerschaft und in Vilnius erinnert ein Konzert an Adam Mickiewicz. Ministerpräsident Donald Tusk hat in Tokio für eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Japan geworben. Bei einem Treffen in der polnischen Botschaft sagte er, Polen werde in Europa die höchsten Ausgaben für Infrastruktur und den Energiesektor tätigen. Allein in den kommenden 10 Jahren sollen nach seinen Angaben fast 250 Milliarden Euro in den Energiesektor fließen. Japanische Unternehmen und Investoren rief Tusk dazu auf, sich an diesen Projekten zu beteiligen. Zugleich kündigte der Regierungschef an, dass die Beziehungen zwischen Polen und Japan auf die höchste Stufe einer noch breiteren strategischen Partnerschaft angehoben werden sollen. Eine Entscheidung dazu sollte bei seinem Gespräch mit der japanischen Premierministerin Sanae Takaichi fallen. Tusk dankte Japan außerdem für die Unterstützung der Ukraine seit Beginn der russischen Aggression. Die polnische Regierung hat Ungarn um Aufklärung in der Frage gebeten, ob der frühere Justizminister Zbigniew Ziobro und sein ehemaliger Stellvertreter Marcin Romanowski dort Asyl erhalten haben. Justizminister und Generalstaatsanwalt Waldemar Żurek teilte mit, er habe dazu 2 Schreiben an ungarische Behörden geschickt. Eines der Schreiben ging an das Justizministerium in Budapest und betrifft den Stand eines europäischen Haftbefehls gegen Romanowski. Mit einem 2. Brief an das Innenministerium will Warschau klären, ob beiden Politikern Schutzstatus gewährt wurde und gegebenenfalls seit wann. Hintergrund ist der Streit um mutmaßliche Korruption im polnischen Justizwesen. Litauen treibt den Bau eines Truppenübungsplatzes nahe der Grenze zu Polen voran. Das Parlament in Vilnius billigte in einer 2. Lesung den Entwurf für das Militärgelände bei Kapczamiestis. Vor dem Sejm protestierten mehrere hundert Menschen gegen das Vorhaben. Kritiker warnen vor Rodungen und Eingriffen in die Natur und werfen der Regierung vor, das Gesetz unzureichend vorbereitet zu haben. Befürworter verweisen dagegen auf die sicherheitspolitische Bedeutung des Standorts in der Nähe des Suwalki-Korridors. Die Europäische Union will zollfreie Stahlimporte deutlich kürzen. Die neuen Kontingente sollen ab Mitte des Jahres im Vergleich zu den Grenzwerten von vor 2 Jahren um 47% sinken. Für Mengen oberhalb der Quoten sollen künftig 50 statt bisher 25% Zoll gelten. Nach Angaben aus Brüssel würden so mehr als 18 Millionen Tonnen billigen Stahls weniger auf den EU-Markt gelangen. Polen begrüßt die Einigung grundsätzlich und prüft nun die Details. Nach monatelanger Verzögerung hat Präsident Karol Nawrocki 96 Ernennungen in den ersten Offiziersrang für Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes ABW unterzeichnet. Außerdem vergab er 109 staatliche Auszeichnungen an Angehörige des Auslandsnachrichtendienstes AWO und des Militärgeheimdienstes SWO. Damit endet ein Streit, der zuletzt als Belastung für die Funktionsfähigkeit der Sicherheitsdienste wahrgenommen wurde. Nach Angaben des Präsidialamts fiel die Entscheidung nach Beratungen mit den Dienstchefs Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz und Geheimdienstkoordinator Tomasz Siemoniak. Präsidentensprecher Rafał Leśkiewicz machte die Regierung für die lange Dauer verantwortlich und sprach von zunächst fehlerhaft vorbereiteten Unterlagen. Und in Vilnius erinnert am Nachmittag ein polnisch-litauisches Konzert an den 200. Jahrestag der Veröffentlichung der Sonette von Adam Mickiewicz. Die Veranstaltung an der Vilniuser Universität steht unter dem Titel »Krim-Sonette auf den Spuren von Adam Mickiewicz«. Geplant sind Auftritte polnischer und litauischer Künstler. Die Werke sollen auf Polnisch und Litauisch vorgetragen werden und damit den Charakter des Abends als kulturelle Brücke zwischen beiden Ländern unterstreichen. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. Nach Einschätzung einer US-Denkfabrik könnte Russland Provokationen gegen die baltischen Staaten vorbereiten. Mehr unter anderem dazu nun in der Presseschau. Im Studio ist Joachim Ciecierski.
Der Friede sei mit euch. Diese Worte hat die Welt am 8. Mai 2025 in Rom vom neu gewählten Papst Leo XIV. Gehört. In 11 Monaten seines Pontifikats habe er wiederholt zum Frieden aufgerufen. Am vergangenen Samstag tat er dasselbe mit Worten: Genug der Vergötterung des eigenen Ichs und des Geldes. Genug der Zurschaustellung von Stärke. Genug des Krieges. Wahre Stärke zeigt sich im Dienst am Leben, rief der Papst. Er appellierte an die Politiker, sich an die Tische des Dialogs zu setzen, nicht an die Tische, an denen Aufrüstung geplant und Entscheidungen über den Tod getroffen werden. Wie Tomasz Krzyżak für die liberal-konservative Rzeczpospolita schreibt, habe dies Donald Trump sehr verärgert. Der US-Präsident erklärte, er wolle keinen Papst, der den Präsidenten der Vereinigten Staaten kritisiert. Seiner Ansicht nach sei Leo schwach in der Außenpolitik. Zudem sollte er ihm eigentlich dankbar sein. Wäre er nicht Präsident der USA geworden, würde Leo XIV. Nie im Vatikan sitzen. Kurz darauf veröffentlichte Trump in sozialen Medien auch eine Grafik, die ihn als Messias zeigt, der die Welt rettet. Dem Autor zufolge habe noch nie ein Politiker seine Kritik so weit getrieben. Viele hätten mit Päpsten nicht übereingestimmt, doch öffentlich habe niemand ihnen Unfähigkeit vorgeworfen. Der Papst selbst habe sehr nüchtern reagiert und sich nicht auf eine Diskussion mit Trump eingelassen. Wie der Autor schreibt, scheine der Papst damit einem Rat aus dem Buch der Sprichwörter gefolgt zu sein: Antworte dem Törichten nicht nach seiner Torheit, damit du ihm nicht gleich wirst. Früher, fährt der Autor im Blatt fort, sei Politik eher still im Hinterzimmer gemacht worden. Heute werde sie in sozialen Medien geführt. Polen sei hier keine Ausnahme. Je zugespitzter ein Eintrag, desto besser. Die nächsten Kommentare seien keine sachliche Debatte mehr, sondern ein Test, wie weit man die Grenzen des guten Geschmacks noch verschieben könne. Auf diesem Feld sei Donald Trump ein Großmeister. Das Problem sei nicht einmal, dass er sich für den klügsten Menschen der Welt halte, sondern dass er für ein solches Verhalten gedeckt werde. Kein Staats- oder Regierungschef würde schließlich offen sagen: Donald, du gehst zu weit. Würde er das tun, würde sein Land schon am nächsten Tag mit amerikanischen Sanktionen, Zöllen und Gott weiß womit noch belegt. Tatsächlich stelle sich Donald Trump in die Rolle Gottes. Ein sehr gefährliches Symptom, schreibt Tomasz Krzyżak am Ende in der Rzeczpospolita. Es sei daher kein Wunder, dass Leo XIV. Rufe: Genug der Vergötterung des eigenen Ichs. Der Wahlsieg der Tisza eröffnet ein neues Kapitel in der Geschichte Ungarns. Zugleich stelle er die neue Regierung von Péter Magyar aber auch vor große Herausforderungen. Die wichtigste Aufgabe sei der Wiederaufbau des Staates nach 16 Jahren Regierung von Viktor Orban, schreibt die Tageszeitung Dziennik Gazeta Prawna. Die Erwartungen der Wähler seien hoch. Einerseits verschaffe die verfassungsgebende Mehrheit der Tisza weitreichenden Handlungsspielraum. Experten warnen jedoch vor verfrühtem Optimismus. Die Staatsreformen dürften nur langsam vorankommen. Während seiner Amtszeit habe Orban zentrale staatliche Institutionen, Medien und die Justiz mit seinen Loyalisten besetzt. Wie diese auf den Machtwechsel reagieren werden, sei offen. Daher werde die Veränderung dieser Machtstrukturen ein langwieriger Prozess sein, lesen wir. Nach Einschätzung der US-Denkfabrik ISW könnte Wladimir Putin Provokationen und Luftraumverletzungen gegen die NATO vorbereiten. Der Vorwand könnte eine Antwort auf ukrainische Drohnenangriffe sein, schreibt indes das Portal Dziennik Gazeta Prawna. Zu diesem Schluss seien die Analysten nach Äußerungen des früheren Direktors des Föderalen Sicherheitsdienstes FSB Nikolai Patruschew gekommen. In einem Interview mit der Rossijskaja Gazeta soll dieser erklärt haben, die baltischen Staaten und Finnland seien mitverantwortlich für Angriffe ukrainischer Drohnen auf russische Häfen. Seiner Darstellung nach hätten sie sich durch die angebliche bewusste Öffnung ihres Luftraums für die Ukraine direkt am Krieg gegen Russland beteiligt. Laut ISW könnte Russland die Rhetorik einer Beteiligung Finnlands und der baltischen Staaten am Krieg in der Ukraine nutzen, um somit geplante Angriffe zu rechtfertigen. Russland könnte seine eigenen Schläge als Vergeltungsangriffe darstellen. Hinweise darauf könnten auch die Äußerungen von Patruschew liefern. Gleichzeitig sollen Informationen ukrainischer Geheimdienste darauf hinweisen, dass Russland ukrainische Drohnen gezielt in Richtung der baltischen Staaten umlenke. Finnische Sicherheitsbehörden hätten zuvor berichtet, Russland verfüge über Systeme und Stützpunkte für elektronische Kriegsführung, unter anderem in der Region St. Petersburg sowie im südlichen Teil der Ostsee in der russischen Exklave Königsberg. Und soweit die Presseschau.
Danke Joachim, die Nachrichten und die Presseschau finden Sie wie immer auch online unter auslandsdienst.pl oder falls dieses Kürzel nicht funktionieren sollte, wie es manchmal geschieht, unter polskiradio.pl/400. Damit zu unserem nächsten Thema. Der Machtwechsel in Ungarn hat in Europa für Erleichterung gesorgt. Die demokratische Opposition hat mit einer Zweidrittelmehrheit die Ära Orbán beendet. Doch was bedeutet das für die Europäische Union, für die Ukraine und für die Beziehungen zwischen Warschau und Budapest? Darüber hat Jakub Kukla mit dem Leiter der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, Cornelius Ochmann, gesprochen.
Wir treffen uns kurz nach der Parlamentswahl in Ungarn. Wieso war diese Wahl so wichtig für die Europäische Union?
Zunächst mal muss man sagen, dass ein großer Sieg ist der demokratischen Kräfte in Ungarn, und kein Experte hat es so einen hohen Sieg erwartet. Aber das liegt ja vor allem an den Verschiebungen und an dem Wahlgesetz, das ja Orbán so gestaltet hat, so dass die Opposition in Ungarn mit 53% der erhaltenen Stimmen eine Zweidrittelmehrheit im Parlament hat. Und wichtig ist es für Europa und für die ganze Welt, weil Orbán nicht nur Unterstützung aus den USA, der Besuch des Vizepräsidenten Vance in der letzten Woche vor den Wahlen, aber auch die direkte Unterstützung aus Moskau hat ja aus ihm ein Symbol der antidemokratischen Kräfte gemacht, und deswegen ist es so wichtig für Europa und für die Welt, dass es mit Wahlen ein System verändert werden kann.
Selten hat man in den letzten Monaten solch strahlende Ursula von der Leyen gesehen. Ist es nicht symptomatisch, dass der Ausgang der Wahl sowohl für Washington als auch für Moskau ein Problem ist?
Ja, das ist ein Beweis dafür, dass wir in der ganzen Welt mit Veränderungen in den USA und in Russland haben, die demokratischen Strukturen auch in Europa beeinflussen. Und deswegen ist nicht nur Frau von der Leyen mit dem Ausgang der Wahl sehr zufrieden, aber alle Demokraten in Europa sind sehr zufrieden und haben wieder die Hoffnung, dass man gegen die populistischen Bewegungen in den eigenen Ländern antreten kann und die Wahl gewinnen kann.
Die ungarische Regierung hat man in den letzten Jahren oft als das trojanische Pferd im Rahmen der Europäischen Union bezeichnet. Glauben Sie, dass nun Moskau eine bequeme Anlaufstelle in Europa verliert?
Ja, Moskau hat Ungarn verloren, und die Aufgabe Ungarns in den letzten Jahren war, Europa von innen zu spalten. Das beste Beispiel dafür ist die Entscheidung der Europäischen Union, der Ukraine einen 90 Milliarden Kredit zu gewähren, der im Nachhinein von Ungarn wird jetzt die Auszahlung blockiert. Und da kann man nur hoffen, dass die neue ungarische Regierung ihre Position ändert und dass die Ukraine die Finanzmittel von der Europäischen Union bekommt, weil ja die Ukraine uns den Rücken frei hält. Die Ukraine kämpfen gegen Russland, verteidigen Europa vor der russischen Aggression. In diesem Zusammenhang darf ich vielleicht darauf hinweisen, dass es in den letzten Wochen Informationen aufgetaucht sind über eine Narwa-Revolution,
Republik. Das ist eine Stadt in Estland mit einer russischen Minderheit. Wenn man sich die Entwicklung in der Ukraine anschaut, dann in den letzten Jahren, dann gab es ja auch in der Ostukraine ähnliche Entwicklungen und daraus ist dann ein großer Krieg geworden. Deswegen müssen wir die Ukraine unterstützen und Ungarn hat die finanzielle Unterstützung blockiert. Und das wird sich jetzt ändern.
Der Enthusiasmus ist groß, die Euphorie ist sehr groß, ganz besonders in Ungarn. Was wissen wir aber über die Haltung des künftigen Premierministers Peter Morgyo gegenüber Kiew und Moskau?
Ja, da hält er sich mit Äußerungen zurück. Er wird ja erst Mitte Mai die Macht übernehmen. Wir wissen, dass Ungarn sehr stark von russischen Energielieferungen abhängig ist. Das ist nicht nur Öl und Gas, das ist ja auch der Bau eines Atomkraftwerkes. Und da wird sicherlich die neue ungarische Regierung sehr pragmatisch mit Russland umgehen, weil die Abhängigkeit im Energiebereich ist ja sehr stark. Also da kann Ungarn nicht von heute auf morgen die Zusammenarbeit beenden. Natürlich kann die Europäische Union helfen. Mittlerweile wissen wir, dass Erdöl auch aus dem Mittelmeer über Kroatien nach Ungarn fließen kann. Das sind aber alles Prozesse, die einige Zeit in Anspruch nehmen. Aber auf der anderen Seite wissen wir ja auch, dass in 16 Jahren Orbán die Medienlandschaft übernommen hat, dass die ganze Industrie, wenn sie auch privat ist, aber von Menschen, die mit Orbán sehr verbunden waren, kontrolliert wird. Also das wird dauern und da muss die Europäische Union auch die neue ungarische Regierung absichern. Ob das jetzt Kredite sein werden oder ob das jetzt technische Hilfe sind, das kann man heute noch nicht beurteilen. Aber eindeutig ist es, dass nach 16 Jahren Alleinparteienherrschaft von Orbán Ungarn einige Jahre brauchen wird, um wieder europakompatibel zu werden. Denn in den letzten 8 Jahren hat Ungarn eine sehr negative Rolle in der Europäischen Union gespürt und das muss jetzt rückgängig gemacht werden.
Ganz besonders nach dem russischen Angriff auf die Ukraine war die Rolle der ungarischen Regierung sehr, sehr negativ. Glauben Sie, dass man den Ausgang der Wahl mit Erleichterung in Kiew aufgenommen hat?
Ja, das hat ja Präsident Zelensky schon zum Ausdruck gebracht und er hofft jetzt, dass die EU-Gelder fließen, aber auch, dass sich das ukrainisch-ungarische Verhältnis entspannen wird. Die ukrainische Regierung hat vor den Wahlen vor Reisen nach Ungarn gewarnt. Es gab ja auch einige Fälle, wie zum Beispiel Gelder, die in die Ukraine transportiert worden, wurden in Ungarn beschlagnahmt und so weiter. Also die Spannung war sichtbar und das muss jetzt aufhören und das ungarisch-ukrainische Verhältnis wird sich sicherlich verbessern.
Viktor Orbán hat auch im Wahlkampf die angebliche ukrainische Bedrohung sehr rücksichtslos ausgenutzt. Geht es um die Beziehungen zwischen Ungarn und anderen europäischen Staaten? Peter Morgyo hat angekündigt, seine erste Auslandsreise soll nach Warschau führen. Ist es mehr als eine nette Geste?
Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass das ungarisch-polnische Verhältnis sich auch weiterentwickelt. Polen ist ja der wichtigste politische Partner Ungarns in Ost-Mitteleuropa. Ungarn war das Land, was ja die Visegrad-Gruppe am stärksten blockiert hat, so dass ich halte es für natürlich, dass Morgyo zunächst mal nach Warschau kommt und versucht, die Fragen im ungarisch-polnischen Verhältnis zu klären, die ja auch wichtig für die ganze EU sind.
Es gibt noch eine andere interessante Frage, ob die bekanntesten polnische Asylanten in Ungarn, also 2 Minister der Recht und Gerechtigkeit Regierung, auch nach Polen zurückkehren werden. Sie haben Narva erwähnt. Professor Karol Mazala, ein deutscher Militärexperte, hat in seinem Buch ebenso ein Szenario beschrieben, in dem diese Stadt von russischen Einheiten eingenommen wird. Glauben Sie, dass Russland in diesem Moment ein solches Szenario wagen würde?
Ja, ich glaube, dass das Buch, das wir ja hier vor einigen Monaten vorgestellt haben und eine Diskussion mit Herrn Massala hier geführt haben, dass es durchaus realistisch ist, weil das wäre ja in der gegenwärtigen Lage ein Test für die NATO. Die Russen müssen nicht Narva mit eigenen Armeen einnehmen. Das Szenario ist ja ähnlich wie in der Ostukraine. Das sind dann Russen, die mit Waffen ausgestattet werden und aus Russland gesteuert werden, könnten auf jeden Fall in Narva einen Aufstand wagen und die Frage wäre dann, wie die NATO darauf reagiert. Also das ist ein mögliches Szenario und wir müssen uns auf so ein Szenario vorbereiten und nach meiner Einschätzung sind wir weit davon entfernt, auf diese hybride Kriegsführung irgendwie konstruktiv zu reagieren. Und wenn man noch bedenkt, dass der amerikanische Präsident jetzt der NATO droht, dass er wegen der Nichtbeteiligung der Europäer am Irankrieg auch der NATO oder den Europäern nicht helfen wird, dann ist das doch eine gute Vorlage für die Russen, jetzt die NATO zu testen.
Wir wissen das nicht ganz sicher, aber höchstwahrscheinlich würde die amerikanische Seite sagen, dass sie einen dritten Weltkrieg wegen NAVA nicht riskieren wolle.
Ja, das ist ja die Gefahr, dass man dann in so eine Situation nicht reagiert und Russland dazu einlädt, die NATO weiter zu destabilisieren.
Sie haben den Nahen Osten erwähnt. Haben Sie nicht das Gefühl, dass seitdem Donald Trump den Nahen Osten in Brand gesetzt hat, Politiker, Medien, Entscheidungsträger, den Krieg in der Ukraine aus den Augen verloren haben?
Vielleicht die Politiker nicht, aber auf jeden Fall die Medien. Die Medien konzentrieren sich ja jetzt auf den Krieg in Iran und berichten viel weniger über die Ukraine, obwohl die Ukraine sehr darunter leidet, dass die bisherige militärische Unterstützung seitens der USA eingeschränkt wird. Die Amerikaner haben bei dem Krieg im Iran mehr Patriots-Raketen verschossen, als die Ukraine in den letzten 4 Jahren erhalten hat. Und das ist natürlich ein großes Fragezeichen, wie die Ukraine sich mit den geringen Patriots, die sie noch hat, gegen russische, ballistische vor allem, Raketen schützen kann. Denn auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Ukraine in den letzten Jahren eine Verteidigungsindustrie entwickelt hat und dass die Ukraine mittlerweile als Exportschlager ihre Antidrohnensysteme versuchen an die Länder im Nahen Osten zu verkaufen. Also die Ukraine sind mittlerweile sehr gut bei der Verteidigung gegen Drohnen. Zwischen 80% und 90% der Drohnen, die aus Russland kommen, werden vernichtet. Aber die Fähigkeit der Ukraine, sich gegen Überschallraketen, gegen ballistische Raketen zu verteidigen, ist in der letzten Zeit gesunken.
In der letzten Zeit spricht man ja auch überhaupt nicht mehr über irgendwelche Friedensgespräche oder Waffenstillstand. Sind solche Themen endgültig vom Tisch?
Nein, natürlich, man spricht in der Öffentlichkeit nicht darüber, aber Präsident Zelensky hat es betont, dass die Ukraine bereit sind, diese Gespräche zu führen. Die werden vor allem von den Amerikanern organisiert, aber Witkow und Kushner sind ja jetzt in andere Verhandlungen engagiert und nur den beiden vertraut, Trump und nicht seinen eigenen Diplomaten. Und deswegen leidet natürlich die ukrainische Verteidigungsfähigkeit. Auf der anderen Seite muss man auch hervorheben, dass es der Ukraine gelungen ist, viele
russische wichtige Objekte der Ölindustrie anzugreifen und dass mittlerweile die Fähigkeit Russlands Erdöl zu exportieren stark gesunken ist und das ist auch nicht mehr so in der Öffentlichkeit präsent, aber zurzeit sehe ich die Situation an der Front oder insgesamt im ukrainisch-russischen Krieg als viel besser als noch vor einem halben Jahr. Aber das ist ja auch so, dass die Einschätzung sehr schwankt. Im Abstand von einigen Monaten erklären Experten die Ukraine als am Boden und jetzt ist wieder die Ukraine in einer besseren Situation. Also der Krieg zieht sich hin, die Menschen leiden, sterben immer mehr und man sieht keine Lösung für diesen Krieg.
Auf der Welt tut sich einiges und was läuft in den deutsch-polnischen Beziehungen? Langeweile?
Ach, das auf keinen Fall. Es gibt ja Bewegung in Berlin, der Wettbewerb für das polnische Denkmal wurde ausgeschrieben. Herr Wadepool war ja in Kreisau, hat sich dort mit Außenminister Sikorski getroffen. Die sind dann zusammen auch in die Ukraine gefolgt. Also tut sich was. Jahrestag, 35. Jahrestag des deutsch-polnischen Vertrages am 17. Juni werden wir auch als Stiftung das Deutsch-Polnische Forum in Berlin organisieren. Im sicherheitspolitischen Bereich gibt es Gespräche. Die beiden Verteidigungsminister werden sich ja auch treffen. Also Langeweile ist das nicht. Ich sehe eine pragmatische Zusammenarbeit, die hoffentlich in diesem Jahr zu neuen Impulsen im deutsch-polnischen Bereich führen wird.
Sie haben den Wettbewerb erwähnt. Bis zum 6. Mai können noch Projekte eingereicht werden. Das Denkmal könnte im kommenden Jahr entstehen. Bedeutet das, dass eine lange, langwierige, schwierige Diskussion ein symbolisches Ende nehmen wird?
Zunächst mal ist der Fahrplan so, dass es im nächsten Jahr dieses Denkmal in Berlin entstehen soll. Im Haushalt des nächsten Jahres wird es Gelder dafür geben. Alles andere ist die Frage der Ausschreibung, der Jury und der Umsetzung. Ich persönlich hoffe, dass es das ein Ende dieser Diskussion um das Denkmal geben wird. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass die pragmatische Kooperation funktioniert. Wir sehen auch, dass Polen immer wichtiger für die deutsche Wirtschaft wird, dass die Krise in der globalen Wirtschaft in deutsch-polnischen Beziehungen nicht stattfindet. Die Zahlen sind immer besser. Polen ist, glaube ich, mittlerweile an der 4. Stelle der deutschen Exporte. Polen konkurriert hier nicht nur mit Frankreich und mit Italien, aber was die Kooperation angeht, profitieren beide Seiten davon. Insofern kann man hier von Langeweile nicht reden.
Cornelis Ochmann, Leiter der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Vielen Dank.
Dankeschön.
Über die Folgen der Parlamentswahl in Ungarn und über die deutsch-polnischen Beziehungen hat mit Cornelis Ochmann Jakob Kuckler gesprochen. Und das war's auch schon für heute. Aus Warschau, einen angenehmen Tag noch, wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Nieser. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.